No Guts, No Glory. Der Podcast rund um die Themen Biohacking, Sport und Darmgesundheit. Mit Simone Krumhofer und Alex Antonitsch.
Ja, hallo, herzlich willkommen, Alex. Ich freue mich. Heute haben wir ein ganz spezielles Thema. Ich werde heute viel weniger reden, das freue ich mich schon.
Glaube ich zwar nicht, aber hallo Simone. Ja, ich freue mich, dass wir heute ein Thema haben. Die Saison geht ja richtig los, die Sportsaison, und vor allem auch auf den Tennisplätzen wird wieder viel gespielt. Und dieses Thema, was ja Mikrobiom beschäftigt und die Biohacker Longevity, da gibt es eine Sportart, ja, die das Leben nachweislich laut einer Studie aus Kopenhagen um 9,7 Jahre verlängert. Und jetzt rat mal, um welche Sportart es sich
handelt. Tennis?
Tennis,
ja. Yeah, wow, echt? 9,7 Jahre.
Über 20.000 Teilnehmer an dieser
Wahnsinn.
Studie. Dahinter kommt Badminton, dann irgendwann Fußball, und Radfahren und Schwimmen soll auch nicht ungesund sein.
Na Gott sei Dank.
Aber Tennis, wie gesagt, 9,7 Jahre. Es wird damit interpretiert, dass es doch eine Art von Intervalltraining ist. Mhm. Nicht vergessen darf man die soziale Interaktion, die bei manchen Sportarten wie Schwimmen doch wegfällt, würde ich jetzt einmal sagen. Und natürlich das Kognitive und auch die Koordination wird extrem gefördert beim Tennissport. Aber würdest du jetzt sagen, dass die auch alle ein besseres oder gesünderes Mikrobiom hat? Oder kann man auch sagen, dass Tennis als Sportart ist, die sensationell gut fürs Mikrobiom einfach ist?
Also ich muss dich enttäuschen, ich habe mir zwar wirklich Mühe gegeben und versucht explizit Studien herauszufinden, wo Mikrobiom bei Tennisspielern analysiert wurden, aber leider dazu gibt es nichts zu finden aktuell, aber zu Sport per se schon. Und wenn wir jetzt diese vielen Vorteile schon gehört haben, die ja der Tennissport scheinbar mit sich bringt, dann kann ich das per se nur unterschreiben. Und vor allem, ich meine natürlich, der wesentliche Faktor ist, man bewegt sich, man ist an der frischen Luft, die meistens beim Tennisspielen, nicht immer, aber die meisten, die Tennis spielen, spielen lieber draußen. Und natürlich auch so diese Interaktion mit anderen Menschen, die soziale Komponente, da ist das Einzige, was ich ein bisschen zu bedenken gebe. Ich habe ja auch bei uns zu Hause einen wirklich schönen Tennisplatz. Wenn ich zum Schwimmen gehe, also wenn ich zum See gehe, gehe ich am Tennisplatz vorbei. Und die meisten sitzen entweder vorher oder nachher oder generell relativ lang vor einem Clubhäuschen und trinken dort ihr Bier. Und das ist jetzt nicht so sportrelevant.
Ist das nicht eine soziale Interaktion?
Scheinbar. Aber wenn wir das noch weglassen könnten, dann wäre Tennis auch aus meiner Sicht absolut perfekt, um lange gesund alt werden zu können. Mit einem gesunden Mikrobiom auch noch.
Aber hat das jetzt, Spaß beiseite, wirklich Auswirkungen aufs Mikrobiom, welche Sportart und oder ob ich überhaupt Sport betreibe?
Ja, es geht einmal per se um einen gesunden Lebensstil, weil es ist ja so ein bisschen ein Henne-Ei-Prinzip auch bei den Studien mit Athleten und Sport, weil viele Sportler ernähren sich ja dann auch sehr speziell. Und wir wissen ja, Ernährung hat einen primären Einfluss auf unser Mikrobiom. Das ist der modulierendste Faktor. Und da ist man sich auch in den meisten Studien gar nicht so sicher, was ist es denn jetzt? Ist es die Bewegung, die wir ausüben, oder ist es eher die gezielte Ernährung rund um diese Sportart, die dann das Mikrobiom wirklich beeinflusst? Aber was schon generell ersichtlich ist, dass Sportler eine höhere Diversität haben. Das heißt, mehr verschiedene Bakterien, was ja gesund ist, also mit Gesundheit assoziiert. Und sie haben auch mehr von den guten Bakterien, die vor allem diese wichtigen kurzkettigen Fettsäuren produzieren. Also das ist schon so quasi das Conclusio aus den Daten der letzten Jahre, und das ist durchaus positiv. Aber es gibt einen Cut-off. Also das ist ganz, ganz wichtig. Wir wissen, dass gerade beim Sport zu viel auch fürs Mikrobiom sehr, sehr schädlich ist. Und deswegen, da kenne ich mich jetzt wieder besonders gut aus, weil die Ausdauersportler, die leiden sehr häufig unter diesem sogenannten belastungsinduzierten Leaky Gut. Also Leaky Gut, weil quasi die Trainingsintensität teilweise sehr, sehr hoch und dann auch fürs Mikrobiom überfordernd ist.
Würdest du jetzt sagen, als Triathletin, da kommt der Tennisspieler gar nie dorthin, dass das irgendwann ungut wird? Man, jetzt muss man sagen, Best of Five, Grand Slam,
ja.
Die über 5 Stunden dauern mit der mentalen Belastung und der körperlichen Anstrengung, ja. Aber jetzt der Hobbyspieler, der am Wochenende seine Meisterschaft spielt, vielleicht einmal 2,5 oder 3 Stunden spielt, ist der dann schon dort? Oder weil ich sehe mich ja immer Spielsportler und Grand Slam-Turniere waren anstrengend, die über extrem lange Zeit gehen. Ansonsten war oft, werden jetzt einige sagen, vielleicht war ich nicht fit genug, aber ich habe ja immer gesagt, auf die 100-Meter-Zeit von mir kann ich da nicht sagen, so weit bin ich nie gelaufen. Stimmt nicht ganz, aber das sind andere Faktoren. Also wirklich dieser Stress, den du von Punkt zu Punkt hast. Du bist alleine, du kannst nicht ausgewechselt werden. Ich kann nicht abgeben am Ball, wenn ich zu viel Druck habe, sondern ich muss die Entscheidungen dort treffen. Aber ab wann ist das schädlich? Dass Spitzensport nicht immer gesund ist, vollkommen klar. Aber wir reden ja hier auch von denjenigen oder derjenigen, die dann am Wochenende einmal Tennis spielen geht oder 2-3 Mal die Woche Tennis spielt, ob 1 oder 2 Stunden. Alles andere ist eh schon extrem viel. Da ist das noch nicht der Fall, oder? Ab wann wird das, wo du sagst, zu viel Sport ist auch nicht gut?
Ja, also das ist sicher dieses, ich nenne sie immer diese sehr überambitionierten Manager-Typen, die dann irgendwie am Jahresanfang beschließen, sie laufen einen Marathon oder machen einen Ironman. Das heißt, zu einer sehr hohen Alltagsbelastung, anstrengender Job, vielleicht 2 kleine Kinder zu Hause, dann sich zusätzlich noch wirklich auf ein sportliches Ziel vorzubereiten mit Ambitionen, also dass man sagt, weiß nicht, möchte einen Marathon in 3 Stunden 15 laufen oder so, da muss man dann schon richtig trainieren. Oder einen Ironman unter, weiß ich nicht, 10 Stunden oder unter 9 Stunden finishen, da braucht man dann schon sehr viel Zeit. Und im Gefüge des normalen Alltags artet das dann sehr häufig in Stress aus. Dann stehe ich auf einmal um 5 wieder früh auf, gehe schwimmen und am Abend gehe ich noch laufen oder Radfahren und so weiter. Das ist dann wirklich dieses zu viel, dieses too much, hohe psychische Stressbelastung, hohe oxidative Stressbelastung durch diese quasi permanente, sehr hohe Trainingsbelastung. Das führt dann auch zu einer Veränderung des Mikrobioms.
Das heißt, Ausdauersportarten im Prinzip eher nicht so gut fürs Mikrobiom wie jetzt die Spielsportarten oder?
Ich denke, bei den Spielsportarten wird man eher nicht in diese quasi chronische Überforderung kommen, weil eben da gehe ich 2-mal die Woche vielleicht Tennis spielen, 1 Stunde und dann kommt eben eher die soziale Interaktion auch zu tragen oder vermehrt zu tragen und das hat eigentlich eher einen entstressenden Faktor. Also so beobachte ich das zumindest, du kannst mich da gerne eines Besseren belehren, aber ich sehe dann doch eher, dass die Leute zum Tennisplatz kommen und recht entspannt den Tag ausklingen lassen. Also das ist wirklich was zum Runterkommen und nicht gestresst dorthin und ich muss jetzt meinen besten Freund, mit dem ich 3-mal die Woche Tennis spielen gehe, jetzt muss ich ihn vom Platz fegen und muss da gewinnen, weil nur das zählt.
Kenne ich schon auch.
Kenne ich auch, klar. Aber
auch die Leute, die sagen, Golf ist so wunderschön entspannend, wenn er den ersten da versäbelt irgendwo, dann ärgert er sich und genießt das ganz und gar nicht da draußen. Mhm. Also ich denke immer, so ein gesunder Ehrgeiz gehört dazu, aber natürlich, voll, wenn man da permanent auszuckt, dann kann das auch nicht förderlich sein. Das heißt, dass eigentlich diese Studie ja gar nicht so weit weg ist dann, wenn man sagt, diese Sportarten aus den angeführten Gründen verlängern jetzt das Leben, weil da gehören andere Faktoren wahrscheinlich auch noch dazu. Für mich heißt es halt auch oft jetzt, wo ich doch schon als Großvater in einem Alter bin, wo ich Berggehen in verschiedenen Höhenlagen etc. oder Höhenmetern, die ich bewältige, als Sport sehe, wo ich früher gedacht habe, okay, wir gehen wandern oder spazieren. Aber das Muskeltraining, ja, was ja jetzt doch auch für einen Tennisspieler zumindest wichtig ist, dass er keine Verletzungen hat, dass er mal schaut, wie schaut meine Schulter, wie schaut mein Rücken aus, welche Stabi-Übungen muss ich machen. Und da höre ich immer öfter, hören ja vielleicht auch welche in meinem Alter, also etwas fortgeschrittenen Alter, dass dieses Muskeltraining extrem wichtig ist. Das hat aber jetzt keine Auswirkung aufs Mikrobiom in keinster Weise, oder? Doch?
Naja, nicht so intensiv. Also das Muskeltraining, das hat eigentlich eher positive Aspekte hinsichtlich eben des Erhaltens von Muskulatur. Wir wissen ja, Form follows Function. Das heißt, wir müssen unsere Muskulatur nutzen, damit sie ja auch quasi da bleibt, weil es ist ja wirklich so, ab dem 30. Lebensjahr, roundabout, bauen wir eigentlich schon Muskulatur ab. Und das kann im Alter ein massives Problem sein, weil Muskulatur ist nicht nur Sixpack und sexy, sondern ja eigentlich Stütz- und Halteapparat, schützt uns ja, also unseren Körper, vor auch Verletzungen, ganz wichtig, du hast es schon erwähnt. Und das kommt beim Tennisspielen zu Trage, genauso wie beim Berggehen. Und wir wissen eigentlich mittlerweile, dass diese isolierte Form des wirklichen Krafttrainings im Alter enorm wichtig ist, um eben quasi gesund auch zu altern. Und da sehe ich eher die Gefahr sehr gering, dass das Mikrobiom darunter leidet, weil ein Mikrobiom leidet eigentlich eher unter diesem zu viel, zu intensiv und zu wenig regeneriert. Also quasi eher durch die Ausdauerkomponente, also auch die hohe oxidative Stressbelastung dadurch, die entsteht. Und dann sehen wir eben vermehrt diese Permeabilitätsproblematik, also Leaky Gut oder eben Dysbiosenveränderung des Mikrobioms und so weiter. Also das sehe ich beim Krafttraining weniger. Okay. Gefährlich.
Aber die meisten sind in der Vorbereitung auf die Saison. Viele fahren auf Tenniscamps, wo es dann oft eine Überbeanspruchung, eine Überlastung gibt. Kann man denen auch einen Tipp mitgeben, jetzt in der Vorbereitung, dass sie mit einem fitteren Mikrobiom, wenn man das überhaupt so sagen kann, ihre Leistung oder ihre Regeneration vor allem beeinflussen? Weil wir wissen ja zum Beispiel von dem Zeolit, dass der Körper von Laktat dann einmal ausgeschüttet wird, dass der in der Regeneration extrem hilft. Hat ja auch mit dem Darm zu tun. Ja. Da müsste eigentlich schon in der Vorbereitung, dass ich einmal schaue, was gebe ich meinem Körper, was füge ich zu, wie viel Stress habe ich dann, auch wenn es Spaß macht vielen, gehen es dann in einer Spiel- und Ballsportart oft drüber hinaus, weil es halt leichter ist, weil es am Ball nachrennen, als dass ich mir beim Radfahren jetzt als Hobbysportler so verausgabe, dass ich da in eine extreme Schuld komme. Aber spielt da das eine Rolle, dass ich sage, in der Vorbereitung ein bisschen schauen, wann ich dann mehr beginne zu spielen, kann ich dadurch Verletzungen verhindern? Oder ist das sogar so, dass ein schlechtes Mikrobiom eventuell auch Verletzungen verursacht?
Ja, also als sekundäre Folge sicherlich. Also wir müssen uns ja immer bewusst sein, eine Dysbiose, also mehr quasi die Bakterien, die wir nicht so gern haben wollen, die schlechten Bakterien unter Anführungsstrichen als gute, führt auch dazu, dass wir eine höhere Entzündungsneigung haben, dass wir weniger gut regenerieren, dass wir nicht so gut konzentriert sind und so weiter. Entgiftung ist anders. Also da spielen natürlich dann schon ganz viele Faktoren eine Rolle, die dann auch für quasi das gesunde Sporteln ganz wesentlich sind. Ich muss schnell und gut regenerieren, gerade wenn ich jetzt auch eine Woche auf Trainingslager bin, da ist ja eigentlich auch schon ein unphysiologischer Faktor gegeben, ich gehe jeden Tag Tennis spielen. Normalerweise gehe ich vielleicht ein- oder zweimal die Woche, da gehe ich jeden Tag, vielleicht sogar mehrmals und das von mehr oder weniger 0 auf 100. Das ist natürlich dann auch schon wesentlich, dass ich das gut rausregenerieren kann, weil das ist ja völlig egal, in welcher Intensität und in welchem Umfang, wenn wir eine plötzliche Steigerung haben von Umfang oder Intensität, dann ist es immer auch eine massive Herausforderung für den Körper, da maßgesteuert darauf reagieren zu können. Und da muss man eben aufpassen, dass die Regeneration nicht zu kurz kommt. Dann ist natürlich dieses ganze Thema auch der Verletzungsanfälligkeit sicherlich hier auch beheimatet. Also umso besser ich regeneriert bin, umso weniger anfällig für Verletzungen oder Infekte bin ich. Dann natürlich die Konzentration, gerade beim Tennis, auch ein wesentlicher Faktor. Wir wissen ja, Darm-Hirn-Achse, ganz maßgeblich auch für unsere Konzentrationsfähigkeit und unsere Motivation auch entscheidend beeinflussend. Also das hat da auch ganz massiv was zu tun. Und dann natürlich ist es meine Energiebereitschaft. Also wie viel Energie habe ich überhaupt zur Verfügung? Wie gut kann ich Nährstoffe aus meiner Nahrung aufnehmen? Dafür ist natürlich mein Mikrobiom auch primär zuständig. Wie gut kann ich entgiften? Du hast das Zeolit schon angesprochen. Ja. Wir haben natürlich auch bestimmte exogene Faktoren, die den Darm belasten und in weiterer Folge das ganze System. Einerseits über die sportliche Tätigkeit selber, aber auch über Ernährung oder normalen Stress, also die Anreise kann stressig gewesen sein und so weiter. Das sind ja viele Faktoren, die dann auch zu einer Veränderung führen. Und dann ist natürlich auch so, ich meine, es kann auch schon im Mai recht heiß und auf einmal die schönen ersten Sommertage da sein. Ich darf nicht vergessen, immer gut hydriert zu sein. Das heißt, Dehydration ist natürlich auch ein wesentlicher Faktor. Das mag mein Mikrobiom gar nicht gern. Und auch natürlich alle anderen Körperfunktionen sind auch von einem guten Hydrationsstatus abhängig. Also Hitzestress und so weiter muss man auch bedenken. Das spielt natürlich auch hinein.
Am Anfang, wenn die Saison beginnt, haben wir eher das andere Thema. Es kann zwar mal dazwischen warm sein, aber um konkret auf das Tennis jetzt nochmal einzugehen, weil ich einfach selber auch immer wieder sehe, dass da ambitionierte Hobbyspieler sich intensiv auf Turniere oder Meisterschaft vorbereiten. Ja, die kommen ins Freie. Es ist meistens noch relativ feucht. Das heißt, komplett andere Bedingungen als in einer Halle, wo du immer dieselben Bedingungen hast. Das heißt, die Bälle nehmen Feuchtigkeit auf, sind ein bisschen schwerer. Es ist vielleicht windig, der Ball verspringt sich ein bisschen. Ich triff ein paar unsauber. Und es geht sogar so weit, dass Djokovic oft Probleme hat, wenn er auf Sandplatz beginnt im Frühjahr, weil eine Überlastung da ist. Einfach dadurch, dass sich Bedingungen verändern. Das heißt, Tennisspieler dann auf einem Niveau sind so sensibel, dass der merkt, wenn der Ball schwerer wird und der absolviert dasselbe Pensum, dann spürt er das. Und jetzt, was ich verstanden habe, dass ich diese Sachen, dieser Überlastung, die ich da habe, ob das dann ein Schulter-, Handgelenk ist oder der Tennisarm, der klassische, was ja auch eine Überlastung ist zu Beginn, dass ich das nach hinten verzögern kann, umso fitter ich bin, auch vom Darm her. Weil es geht ja dann um meine Gesamtfitness, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann haben wir da extrem viel gelernt, weil was trinke ich, was esse ich, wann? Ja, vor Match, während dem Match, da möchte ich dann gesondert nochmal eingehen, weil, weil da, glaube ich, haben Tennisspieler, und das kriege ich jetzt noch mit, weil ich ja auch zwischendurch mit dem Mike Reinbrecht oder mit dem Alex Stober rede, die absolute Topspieler. Eine hat den Dominic Thiem lang betreut, beide haben den Dominic Thiem betreut. Oder der hat auch den Kasper Ruud jetzt, der Alex Stober. Und wenn du da dann zuhörst, da habe ich so viele Fragen noch, die auch die Hobbyspieler betreffen, weil ich habe, glaube ich, richtig damals mich erinnern können, dass du einmal gesagt hast, naja, und der Banane ist halt auch so ein Irrglaube, dass das jetzt das Gute ist, wenn ich das beim Match da isst oder wenn ich mal schneller Banane gibt. Da gibt es ganz andere Sachen. Und für mich war immer wichtig, wenn ich jetzt einen Tennisspieler jetzt sehe, der Vormatch werden die meisten hektisch. Also wir haben ja Folge gemacht über den Darm. Da weiß ich habe Partner gehabt im Doppel, wann das Match aufgerufen worden ist, habe ich den gesucht, der war 100% wieder am WC. Und auch so ein Thema, was nimmst du dann während der Partie, was vertragst du überhaupt? Dann kommt vielleicht der Hitze dazu, dann trinkst du wieder zu wenig oder zu viel, weil du auch einen Stress hast vom Match her. Das heißt, was sind denn da die Tipps? Da kann ich natürlich das Mikrobiom beeinflussen und mal auch Energie wegnehmen, wenn ich zu viel für Verdauung etc. brauche oder verstehe das komplett falsch. Oder sollte man da auch wieder was austesten oder gibt es allgemein Regeln, was sollte ich vor Match zu mir nehmen, während und auch im besten Fall danach?
Ja, also das sind schon ganz viele Fragen in einer Frage gewesen. Ich roll's mal von hinten auf.
Aber die sind wichtig. Ja, jetzt halt nicht immer das Trinken, Ernährung. Trinken kommt dann nochmal extra.
Ja, die Ernährung ist natürlich ganz ein wesentlicher Faktor. Und ja, ich bin nie happy mit der Banane bei Labestationen, bei Triathlon-Veranstaltungen oder bei Marathons. Oder auch, wenn ich Fotos sehe von einem früher noch Roger Federer am Center Court mit der Banane zwischendurch, weil ich mir eigentlich denke, ja, Banane, das ist wie so ein Klassiker irgendwie, hat aber natürlich auch seine Nachteile, also Schattenseiten. Vorteile sind sicher, es schmeckt ganz gut.
Simone, ich mache ja das Turnier in Kitzbühel. Ja. Und wir kriegen von der ATP vor, dass wir Bananen vor Ort haben müssen. Wir müssen immer Bananen am Platz haben. Mittlerweile, ich habe da jetzt eine Liste bekommen, gibt es einen Nutritionist, sollten wir Gels, Riegel etc., Energy Bars haben, dann müssen wir die zur Freigabe schicken. Ja?
Ja.
Das heißt, zumindest, mir ist das erste Mal so bewusst, kümmert man sich drum. Wenn ich mir jetzt die Matches anschaue, dann auf höchstem Level wissen die, was ihnen gut tut. Und keiner weiß es so wie ein Novak Djokovic. Irgendwann hat er dann Datteln ausgepackt, ja, wo ich merke, aha, jetzt mit Datteln. Aber das ist jetzt mittlerweile, schaut da jeder, dass er das auf sich abgestimmt hat. Und du hast ja auch schon Tennisspieler dabei gehabt unter deinen Klienten. Das heißt, da glaube ich schon, dass es weitergeht. Aber von der offiziellen Organisation kriegen wir vorgeschrieben, es müssen Bananen am Platz sein.
Ja, ja, ja. Das ist, wie gesagt, das ist immer so gewesen. Ich sehe es ja auch bei anderen Sportveranstaltungen. Und also fair enough, gell, es wird jetzt keinen super, super negativen Effekt haben. Aber aus der Sporternährungswissenschaft haben wir einfach viel, viel bessere Alternativen mittlerweile. Also ich bin natürlich immer im High-Performance-Denken. Und ja, ich denke auch, alle, die bei euch in Kitzbühel sind, die machen sich schon richtig viele Gedanken. Und da wundert es mich eben manchmal, dass die Banane immer noch so beliebt ist. Grundsätzlich muss man sagen, gegen die Banane spricht prinzipiell nichts, es kommt immer darauf an, auch Reifegrad und so weiter. Es ist ein schnell verfügbarer Zucker, beinhaltet relativ viel Glucose und natürlich auch Fructose. Es hat ein bisschen Kalium dabei, es schadet auch nicht, ist grundsätzlich leicht verdaulich und die meisten vertragen es halt ganz gut. Und wenn man merkt, man vertragt irgendwas ganz gut, dann mag man es auch, dann Gewohnheitstier, dann bleibe ich auch dabei und ist auch, würde ich auch so empfehlen. Aber und da ist jetzt eher das Aber, es hat natürlich einen ziemlich hohen Fructosegehalt und wir wissen, dass eigentlich unter Belastung die Fructose in vielen Fällen nicht ideal wäre. Das heißt, da kann man schon optimieren, gerade bei empfindlichen Personen oder die eben auch starke Dysbiosen haben oder zu Durchfall neigen und so weiter. Das heißt, da wäre die Banane schon nicht so ideal. Dann ist es natürlich auch immer so ein Faktor, wie schnell verdaue ich denn so eine Banane? Wir wissen jetzt, dass die Banane grundsätzlich leicht verdaulich ist, das ist praktisch, aber wir haben ja eine sehr, sehr eingeschränkte Arbeitsleistung des Magen-Darm-Trakts unter Belastung. Das ist beim Tennisspiel natürlich auch so, da habe ich zwar starke Intervallbelastungen, aber das ist natürlich über einen sehr langen Zeitraum und natürlich fährt die Arbeitsleistung im Verdauungstrakt runter. Deswegen geht man ja eher über flüssig hochkalorische Darreichungsformen wie eben Getränke, Gels, Gums. Genau, das sind so die drei, die am schnellsten mit hohem Energiegehalt in den Körper kommen. Da spricht man dann auch von der Resorptionsgeschwindigkeit. Das können wir alles messen in der Sporternährungsforschung. Und dann, also quasi schnell aus dem Darmlumen in die Blutbahn. Und dann muss es aber oxidiert werden. Dann quasi muss ja Glucose in ATP überführt werden. Und da geht es dann um die Oxidationsrate oder Geschwindigkeit. Und das sind so die entscheidenden Faktoren. Und das können wir natürlich messen, modulieren und dann wirklich High-End-Produkte machen, die eine hohe Energiedichte haben und sehr schnell ohne Energieverlust quasi dann auch als Energie zur Verfügung stehen. Und das würde ich jedem Profisportler oder ambitionierten Athleten natürlich auch raten.
Für einen Laien, kurz gebracht, es ist kein Banane-Bashing, aber es gibt viel bessere Sachen, die leichter für den Körper zu verdauen sind und mehr Leistung möglich macht.
Genau, mehr Energie.
Und jetzt der Hobbyspieler wird nach dem Match essen, auf was er halt gerade Gusto hat. Der Profisportler schaut dann schon, dass er möglichst schnell, wenn er am nächsten Tag, wenn er gewonnen hat vor allem, wenn er am nächsten Tag wieder spielt, dass er die Speicher wieder auffüllt. Das ist euch jetzt als Triathleten noch ganz anders. Also da glaube ich ja, für mich waren das immer außergewöhnliche Sportler, aber ich habe das auch nie ganz verstanden, wie die Sportart gekommen ist, haben wir gedacht, okay, Radfahren, Laufen oder Schwimmen, warum muss ich alles zusammen machen? Aber ich
wenn
glaube,
man nichts besonders gut kann.
Aber da muss man zumindest einen Biss haben, eine Ausdauer haben. Und ich glaube, dass viele andere Sportler, oder bin ich da falsch, von euch viel lernen können, was man vor allem während am Wettkampf nimmt, um schnell wieder leistungsfähig zu sein oder wenig abzubauen. Und wie man danach Speicher auffüllt. Also ich glaube, da können vor allem, weil die Belastung hat ja selten jemand, oder?
Ich denke auch, das sind so, für mich sind immer zwei Sportarten sehr, sehr spannend, auch in der Beobachtung, weil die sich unglaublich viele Gedanken machen. Das sind eben diese Ausdauersportler, die so lange Belastungsphasen haben, dass sie unter der Belastung auch Energie zuführen müssen. Weil die müssen sich schon ganz viele Gedanken machen, weil das ist total schwierig. Und vielleicht gar nicht so naheliegend, aber die Ästheten unter den Kraftsportlern, die Bodybuilder, weil die machen ja eigentlich diesen Körperkult viel weniger durchs Training als eigentlich durch ihre Ernährung. Das heißt, das ist schon wichtig und wesentlich.
Ist nicht aber, immer nur die Ernährung, oder?
Ja, nein, natürlich nicht. Also wir wissen ja auch, da gibt es ja, glaube ich, auch Klassen, wo quasi Doping ja auch durchaus legitim ist und so weiter, also nicht verboten ist. Aber trotzdem, auch bei den Naturals, also bei denen, die keine zusätzlichen Mittel zu sich nehmen, ist es natürlich ein wesentlicher Faktor. Deswegen beobachte ich das ganz gerne, weil die sich schon sehr, sehr viele Gedanken machen, um was führe ich wann zu, was macht Sinn. Aber generell kann man einfach sagen, dieser Bereich nach dem Sport ist natürlich enorm wichtig. Also wir haben da ja so ein Window of Opportunity. Also da hast du so ein offenes Zeitfenster, wo du eigentlich, egal auch als Tennisspieler, als Hobbyläufer, was auch immer, dich eigentlich sehr gut wieder füllen solltest, damit der Körper alles zur Verfügung hat, um ja auch auf den Trainingsreiz idealerweise reagieren zu können oder quasi den Reiz im Wettkampf auch gut verarbeiten kann, dass man eben am nächsten Tag wieder fit ist. Und da gibt es Kombinationen.
Ja. Wie lang ist das Fenster? Weil ich habe oft das Gefühl, wenn ich bei uns Profis beobachte, die eine harte Partie haben, da hast du danach keinen Hunger.
Na, ich weiß, ich auch nicht.
Sie haben Sachen rein, weil sie es müssen, teilweise mit Shakes, teilweise essen sie, wo ich mir denke, okay, das schaut jetzt nicht nach Genuss aus, ja. Also aber da gibt es ein Fenster, das ist relativ klar, nicht wann du Hunger hast, sondern direkt nach der Belastung, wenn der Wettkampf vorbei ist, musst du da zuschlagen. Ist das so?
Ja, also das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Also ich kann mich erinnern, früher hatten wir da ein sehr viel engeres Zeitfenster vorgegeben, was damals einfach wissenschaftliche Datenlage war. Da hat man eigentlich gesagt, so schnell wie möglich, also so innerhalb von 30 Minuten. Mittlerweile wissen wir aber, dass dieses Zeitfenster eigentlich deutlich länger ist, vor allem wenn es um Regeneration, Muskelregeneration geht, da haben wir bis zu 2 Stunden. Also das wäre eigentlich, natürlich ist der Idealfall relativ zeitnah an der Belastung, aber bevor ich mich übergeben muss, schön ausgedrückt, weil ich das reinschieb nach der Belastung und eigentlich eh noch überhaupt nicht fähig bin, da irgendwas zu verdauen, weil noch völlig erschöpft oder eben sehr hohe Belastung, noch minder Durchblutung im Magen-Darm-Trakt und so weiter, dann wird es keinen Sinn machen. Aber, also wenn wir jetzt eben von diesem Zeitfenster sprechen, da haben wir so idealerweise auch zuerst immer die Rehydration, das heißt die Zufuhr von Flüssigkeit, das ist enorm entscheidend. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und dann kommt eben so ein Zeitfenster, wo wir vor allem, wenn wir stark im Defizit waren, also wo wir quasi unsere Glykogenspeicher stark geleert haben, dann wäre es eigentlich schon ganz sinnvoll, wenn wir so innerhalb von 3 Stunden maximal uns ganz gut wieder auffüllen sollten.
Es geht sich aus. Ein Thema, das haben wir, glaube ich, noch nicht definiert oder ich habe es noch nicht gefragt, ich habe nur gesagt, vor dem Match. Mhm. Wir müssen bereitstellen, Reis, Nudeln, Huhn, ein bisschen am Fisch, wenig Soßen, ein paar Salate. Ist das jetzt klassisch? Essen die Leute unterschiedlich vor einem Wettkampf oder gibt es da eine Zeitregel, dass ich sage, ich muss 2 Stunden vorher essen? Bei uns hat es immer geheißen, ja, schau, dass 2 Stunden vorher ist, schau, dass du vor allem genug trinkst vor dem Wettkampf. Das war es eigentlich.
Ja, also da weiß man schon mittlerweile sehr genau, was wann Sinn macht, weil natürlich schwer verdaubare Dinge werde ich jetzt nicht vor einer Belastung zu mir nehmen. Das ist, glaube ich, jedem klar. Ja. Aber da gibt es natürlich bestimmte Zeitfenster auch, wo ich sage, da macht das Sinn und da würde ich das auch zuführen. Und natürlich umso näher zum Start des Wettkampfs oder des Match müssen die Dinge sehr leicht verdaubar sein. Also da geht man dann eher auch zu den Flüssigformen, den hochkalorischen Formen. Okay. Es ist ja auch immer die Frage, was brauche ich? Gell? Also sind meine Glykogenspeicher gut gefüllt? Das muss ich eh schon die Tage vorher machen im Idealfall. Und das ist ja auch im Tennissport sicher ein wesentlicher Faktor. Also die Tage davor sind sicher entscheidender als die Stunden vorher, naja, sagen wir mal so.
Das ist so schwer, weil es gibt ja die Tage davor oft nicht. Weißt du, ich erfahre manchmal um 22 Uhr, wann ich am nächsten Tag spiele.
Ja.
Und das kann dann sein um 11 Uhr oder ich spiele erst um 21 Uhr. Und ich glaube, das große Problem für Tennisspieler ist auch, wenn wir jetzt von Turnierspielern reden, ich spiele dritte Partie nach 11 Uhr.
Mhm.
Steht auch so. Und da kann, wenn die zwei Partien davor 6 Stunden dauern, dann ist es halt dritte Partie nach 11 und 6 Stunden ist 16 Uhr. Ja?
Ja,
es kann aber auch 13 Uhr sein, weil eine WO gibt oder eine Partie geht schnell. Und da kriegen manche schon einen Stress.
Verstehe ich.
Weil sie eigentlich immer so in Raten und Schübchenweise essen. Weil sie sagen, jetzt könnte ich drankommen. Dann schaut er sich das Match an, dann steht es 4-0 für einen. Dann sagt er, na, jetzt kann ich nichts mehr essen. Dann holt der andere auf, gewinnt den Satz. Dann bräuchte er doch wieder was. Also das ist im Tennis sicher ein Thema, wo einige damit kämpfen, aber sich immer mehr, und das ist ja auch das Zeichen der Zeit, immer mehr damit auseinandersetzen, was tut mir gut.
Voll.
Und das war auch für mich eine Frage, hast du schon einen Tennisspieler gehabt, wo du dann komplett überrascht warst von seinem Mikrobiom? Oder eigentlich muss ja das vielfältig sein, weil das sind 42 Wochen im Schnitt unterwegs im Jahr.
ja, also es kommt natürlich auch sehr häufig vor, dass gerade die Profi, und ich habe ja dann eher mit den Profis zu tun,
ja,
dass die doch eine hohe Stressbelastung haben, dass dieses viele Herumreisen eigentlich eher sich dann negativ aufs Mikrobiom auswirkt.
Ja.
Und dass sie da schon auch Neigungen haben zu Entzündungsprozessen, zu starken Verschiebungen in der bakteriellen Zusammensetzung und auch teilweise Diversitätsverlust, also weniger Bakterien, als wir gerne hätten. Und dann eben teilweise auch, kommt auch häufig vor, eben so ein bisschen ein Leaky Gut-Syndrom, Schleimhautentzündungen sind sehr häufig. Das führe ich aber prinzipiell weniger auf die Belastung zurück, als auf die unterschiedlichen Verfügbarkeiten teilweise von Nahrungsmitteln, weil das ist natürlich auch was oft schwierig ist. Man ist dann im Hotel, man hat dann vielleicht nicht zu 100% die Nahrungsmittel, die man gewohnt ist oder die man gerne hat, weil die Qualität einfach eine andere ist. Wir haben unterschiedliche Wasserqualität auf der ganzen Welt. Das sind oft Kleinigkeiten, aber für Profisportler macht das einen großen Unterschied. Dann ist natürlich Reisen, also auch lange Flugstrecken zurücklegen, ist einfach Stress und das wirkt sich auch dann in weiterer Folge aufs Mikrobiom aus, das heißt Jetlag. Und hier probiotisch, also wirklich gezielt mit bestimmten Bakterien, die man zuführt, zu arbeiten, ist total sinnvoll und deswegen landen sie ja dann früher oder später bei mir, weil da einfach irgendwann natürlich so ein Gap ist zwischen, was kann ich jetzt noch optimieren, wo habe ich noch Modulationsmöglichkeiten oder was ist einfach in meiner Sportart gegeben und auf was muss ich mich einstellen und wie kann ich diese Kollateralschäden einfach am besten abfedern.
Wow, also ich hätte das jetzt ein bisschen anders gesehen. Ja, das Reisen macht Stress. Ich hätte eher gedacht, dass ich, wenn ich jetzt einmal mexikanisch essen gehe und dann wieder mal zum Japaner gehe und dann wieder mal Italiener oder einen Griechen habe, dass ich da eigentlich das breit fächer. Aber ich habe jetzt nachgedacht, was du erzählt hast und die Tennisspieler, wenn es bei einem Turnier sein, ticken halt dann doch anders. Die finden irgendwann 3 Tage vor dem Turnier ein Restaurant und dann essen sie, bis sie ausgeschieden sind, genau dasselbe, weil sie mit denen halbwegs eine Erfahrung gemacht haben. Und wenn du dann sagst, nach 3 oder 4 Tagen, du, jetzt wäre mal nett, was anders zu machen, dann sagt er sicher nicht, weil mir geht's halbwegs. Ja.
Genau. Das ist aber bei den Ausdauersportlern genau das Gleiche. Also da isst du, ja, vor allem wenn du im Ausland bist, immer das Gleiche.
Ja. Ein Thema haben wir noch ausgelassen, das war das Trinken.
Mhm.
Also vor einem Match trinken, da geht es ja eigentlich nur um Flüssigkeitaufnahme, dass ich möglichst viel Flüssigkeit habe, dass ich nicht dehydriere, weil ich vielleicht während einer Partie, gibt es ja Leute, die zwingen sich zum Trinken. Meistens heißt es, du musst da Wasser trinken und dann dein Elektrolytgetränk. Und dann gibt's noch immer, und da war ich auch, muss ich ehrlich sagen, fast ein bisschen entsetzt, wie bei euch einmal war, da steht Cola. Du hast mir dann erklärt, das ist für die Triathleten in der Endphase. dass es das noch immer gibt, das gibt es auch im Tennis. Ja, dass einer dann sagt, bei 6-5 im dritten, Ende absehbar, vielleicht noch 10 Minuten. All diese Sachen, was muss ich davor trinken, was soll ich während trinken und brauche ich so zuckerhaltige Getränke dann wirklich?
Also das Mindeste, was du trinken kannst, ist Wasser. Also das Wasser ist ja okay, aber auch kein ideales Sportgetränk, auch nicht vor und auch nicht während der Belastung, weil wir brauchen bestimmte Elektrolyte, damit auch die Flüssigkeit zellulär verfügbar ist sozusagen, also auch ganz vereinfacht ausgedrückt. Und das ist wesentlich. Ich würde auch vor oder während der Belastung niemals und auch nicht als Tennisspieler nur Wasser trinken, sondern immer mindestens, ja, es macht keinen Sinn. Also das ist quasi, das ist ja schade um die Flüssigkeit, die du zu dir nimmst, weil die gar nicht so gut verfügbar ist, als wenn die ein bisschen Elektrolyte und ein wenig, also quasi, wir haben 5 Hauptelektrolyte und die sollten eigentlich in ausgewogener Form auch dabei sein, damit wir die Flüssigkeit auch idealerweise verwerten können. Also das ist schon ganz, ganz entscheidend und das wissen wir mittlerweile auch und deswegen sind natürlich auch Sportgetränke so aufgebaut und konzipiert. Und dann gibt es natürlich die Energiereichen. Das heißt, ich will zusätzlich Energie haben. Da habe ich natürlich dann bestimmte Energieträger enthalten. Oder es reicht eben, wenn ich nur reine Elektrolytgetränke habe. Aber das Wesentlichste bei Getränken ist eigentlich die sogenannte Osmolarität. Der Begriff sagt dir jetzt vielleicht nichts, aber nein. Isoton sagt dir was.
Ja.
Ans Isostar kannst du dich erinnern und da geht es um diese leider. Osmolarität. Genau. Und das ist ganz ein entscheidender Faktor früher. Und ISO heißt eigentlich nur quasi, dass wir die Osmolarität, und das ist die Teilchenkonzentration einer gelösten Flüssigkeit, wir stellen uns vor, nehmen ein Glas Wasser und rühren dort einen Löffel Zucker ein. Dann löst sich der Zucker ja. Irgendwann sehen wir da keine Zuckerkristalle mehr, sondern es ist einfach nur mehr eine Flüssigkeit. Aber die Teilchen da drinnen, die sind ja immer noch vorhanden, wenn man ganz genau schauen würde. Also nicht mit den Augen, aber mit dem Mikroskop, dann würden wir die Teilchen quasi erkennen. Und das ist dann, das wird gemessen, wie viele gelöste Teilchen in so einer Lösung ist. Und das wird anhand von Millimol gemessen, also Millimol pro Liter. Das sind die gelösten Teilchen. Und wir sprechen von ISO, wenn es gleich der Konzentration des Blutes ist. Also auch im Blut finden wir gelöste Teilchen. Das liegt circa bei 290 Millimol pro Liter. Und das wäre Isoton. Und da wissen wir, da ist sowohl die Aufnahme von Energie ideal, als auch quasi, es ist nicht zu überfordernd für den Körper, dass irgendwelche Verdauungsprobleme eintreten. Aber jetzt wissen wir mittlerweile in der Sporternährung, dass das Beste Hypoton wäre. Das heißt, die Teilchenkonzentration ist geringer.
Okay.
Und deswegen konzipiert man Sportgetränke mittlerweile so, dass wir versuchen, möglichst wenig Teilchen mit möglichst viel Energie zu packen. Das wäre der Idealfall, weil dann habe ich die schnellstmögliche Form wieder, das Ganze zu resorbieren, okay, mit sehr viel Energieoutput. Das Schlechteste wäre Hyperton und zu hypertonen Getränken zählt blöderweise so Cola oder österreichische Energy Drinks. Deswegen sind das keine Sportgetränke, weil sie eben hyperton sind. Da ist die Teilchenkonzentration viel zu hoch und die Wahrscheinlichkeit, dass ich Verdauungsprobleme bekomme, ist viel, viel höher.
Also was für mich komplett neu ist, und es wurde zu meiner aktiven Zeit gesagt, du musst vorher mal Wasser trinken. Wasser, 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 Wasser. Und dann hast du Elektrolyte gekriegt. Und ich habe es ja, das habe ich schon erzählt, mit der Elektrolyte richtig versaut, weil die damals halt so waren, dass du sie selber abgemacht hast, bis sie geschmeckt haben. Ja? Und da war halt viel zu viel Pulver drin und teilweise hast du manche auch in der Apotheke gekriegt und. Und wir haben die halt massig getrunken und während der Partie gar kein Wasser, sondern nur diese Elektrolytgetränke. Und die denkt man halt jetzt oft, wenn ich auch so mit Kollegen irgendwo ein Doppelspiel in meinem Alter, braucht er jetzt unbedingt ein Gatorade, was da steht, was ja auch außer süß nichts ist. Ich habe jetzt zumindest, bin ich auf dem vom Djokovic, dass ich mir mein Wasser nehme und haben wir da zwar von diesen Sila Drops, heißen die, glaube ich, rein, die er konzipiert hat, wo Elektrolyte drin sind. Ja, das sind diese Würfel vom Water Drop und die haue ich mir dort rein. Und da fahre ich damit gut, da ist auch kein Zucker drin. Djokovic, für mich schaut er immer, also wenn er da draufsteht, dann vertraue ich einmal dem Ganzen. Habe aber jetzt nicht das Gefühl, das tut mir schlecht oder es tut mir gut. Es ist halt ein Wasser mit ein bisschen was drin. Ich glaube, die nennen das jetzt Microlights. Ist das auch wieder was anderes oder ist da einfach weniger drin? Oder
also ich kenne jetzt die genaue Zusammensetzung von den Kapseln nicht. Aber heute weiß man sehr, sehr genau, wie ein Elektrolytgetränk Sinn macht und warum. Und da ist die Evidenz ganz, ganz klar. Also Elektrolyte sind immer besser als reines Wasser beim Sport, weil die Flüssigkeit viel besser aufgenommen und gespeichert wird. Elektrolyte und da vor allem Natrium helfen ja dem Wasser quasi im Körper effektiv gespeichert zu werden. Das heißt, zwischen diesen Zellzwischenräumen und Blut brauchen wir ja quasi auch diesen Mechanismus, damit das nicht zu schnell wieder ausgeschieden wird. Weil reines Wasser kann zur schnellen Ausscheidung über die Niere führen. Und der Körper spült dann richtig durch, ohne richtig zu speichern. Und mit Natrium primär bleibt das Wasser im Prinzip dort, wo es auch gebraucht wird. Das heißt, das wissen wir. Und wir kennen auch Fälle von einer, das ist jetzt im Tennissport sicherlich nicht so gefährlich, aber es gab vor Jahren zum Beispiel beim Ironman in Frankfurt einen Todesfall einer Wasservergiftung, also einer sogenannten Hyponatriämie. Der hat nur reines Wasser getrunken und ist immer durstiger geworden, genau deswegen, weil der Körper das durchgespült hat. Er konnte das aber nicht ausscheiden, weil quasi dann auch bestimmte andere Mechanismen nicht mehr so richtig gut funktioniert haben. Und der hat dann ein Gehirnödem gehabt. Also eine wirkliche Wasservergiftung. Also viel Wasser ohne Elektrolyte kann den Natriumspiegel im Prinzip im Blut zu stark verdünnen. Besonders, wenn man eben extrem schwitzt. Und die Symptome sind dann natürlich ganz klar, dass man Übelkeit hat, Schwindel und so weiter, Kopfschmerzen. Aber ja, das wird dann leider, wissen wir mittlerweile sehr, sehr genau. Also mit Elektrolyten wird eben vor allem dieses Natriumgleichgewicht aufrecht gehalten und du bist einfach leistungsfähiger. Wir brauchen Natrium, Kalium, Magnesium, Calcium, Chlorid für Nervenfunktion, für Muskelfunktion, Reizweiterleitung und das ist ganz, ganz entscheidend und hat natürlich auch einen schützenden Effekt für unseren Darm und in weiterer Folge für unser Mikrobiom.
Wow. Da bin ich jetzt baff. Wasservergiftung habe ich überhaupt noch nie gehört. Hab wieder wahnsinnig viel dazugelernt. Das heißt, Elektrolyte auch für die Tennisspieler, wenn sie jetzt in die Vorbereitung gehen, vorm Spiel schon genug trinken, Elektrolyte zu sich nehmen, während dem Spiel darauf zu achten und nach dem Spiel das ein oder andere Bier kann man dann schon trinken. Das ist dann auch ein Elektrolytgetränk. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt baff, weil ich wieder so viel dazugelernt habe und irgendwo ein bisschen traurig, dass ich die nicht vorher kennengelernt habe, aber viel früher, weil was wäre da noch drin gewesen bei mir in meiner Tenniskarriere, wenn mein Mikrobiom in Ordnung gewesen wäre und wenn ich auf die ganzen Sachen geachtet hätte und nicht das Bier beim Seitenwechsel getrunken hätte.
Ja, wirklich? Hast du das mal gemacht?
Nein, ich habe gesagt, okay. Ich bin als 17-Jähriger das erste Mal nach Australien gekommen und habe dort trainiert. Und bei einer Trainingspause bin ich mit zwei Routiniers, Kim Warwick und Mark Edmondson, waren damals Legenden in Australien, zur Getränkebox gegangen und habe geschaut, was drinnen ist. Und die geben mir ein Foster, ein Bier raus, machen das auf und trinken das. Boah. Und ich habe einmal geschaut, habe es natürlich auch einen Schluck gemacht und dann habe ich gesagt, jetzt Bier. Und der hat nur gesagt, Electrolytes.
No. Ja. Ja, das ist ja so, dass wir das immer noch quasi im Kopf haben, das quasi ideale Elektrolytgetränk nach dem Sport ist das Bier. Ich würde dann sagen, wenn das Bier wirklich so gut schmeckt und mir schmeckt alkoholfreies Bier halt auch brutal gut, dann greife ich zum alkoholfreien Bier. Und ich habe mir jetzt parallel dazu, weil ich den Laptop vor mir habe, quasi auch Djokovic die Kapseln angeschaut, die du erwähnt hast von ihm. Und auch da ist im Prinzip genau das beschrieben, was ich jetzt erzählt habe. Also wir haben hier eine hypotone Form eines Sportgetränks, eben alle wichtigen Elektrolyte enthalten, vor allem Natrium, der König steht da, Kalium, königlicher Berater, Chlorid, die Königin, Magnesium, der königliche Koch, Calcium, der königliche Leibwächter und so weiter. Also genau das.
Zu mir nehmen, ja.
Genau. Ja, na, das macht Sinn. Das, also bitte, und das ist absolut wichtig. Und es ist natürlich oft so, Elektrolyte sind wesentlich. Wir schwitzen nicht nur Wasser, sondern eben auch Mineralsalze. Deswegen müssen wir auch die zuführen und deswegen ideal.
In diesem Sinne, glaube ich, steht einer erfolgreichen Vorbereitung für Tennisspieler nichts mehr im Wege. Wie gesagt, das ein oder andere Bier danach geht. Alkoholfrei kann man probieren, muss nicht jeden schmecken. Manche gehen wirklich, wenn es gekühlt sein. Und davor Elektrolyte.
Jupp, ganz wichtig. Danke, Alex. Danke für deine Zeit. Und,
Ich danke.
Ich hoffe, es war wieder was Spannendes dabei und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Vierti.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.